Guten Morgen. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen und ich hoffe, ihr habt alle, und zwar im Johannes 16, weil ihr bestimmt immer wieder mal reinschauen wollt. Heute ist ja Sonntag und die Ferien sind zu Ende. Unsere Kinder sind nicht mehr da, aber auch für die Eltern sind die Ferien zu Ende. Also wird es jetzt wieder ruhiger. Der Sommer war ja eigentlich perfekt, ja, und die Ferien. Also wenn ich an meine Schülerzeit denke, wie ging es euch, da fühlten die sich manchmal so an, als hätten die überhaupt kein Ende gehabt. Ja, wenn man natürlich in diesem Sommer von Hessen nach Baden-Württemberg gezogen ist, dann hat man zum Beispiel 10 Wochen Ferien gehabt, da ist das dann tatsächlich so. Die Sonne, ja, vielleicht wart ihr am Meer oder an einem See, das Wasser oder die Berge, das Zusammensein mit Freunden, ja, lange Abende, Lagerfeuer, gute Gespräche. Herrlich, gell? Fast ein bisschen wie im Paradies. Und das soll jetzt zu Ende sein. Ja, ab morgen kommt was ganz Neues. Für unsere Schulanfänger das, was man den Ernst des Lebens nennt. Neue Menschen, neue Lehrer, neues Vertrauen zu ihnen aufbauen, neue Abläufe, neue Herausforderungen und das ohne ein Ende zu sehen. Ja, erste Klasse, da sieht man kein Ende. Und Gleiches gilt vielleicht auch für die Studenten, ja, die jetzt unter uns sitzen und die neu anfangen, für die, die vielleicht eine neue Arbeit jetzt anfangen, die neue Kollegen kennenlernen müssen, die, die in einer Stadt neu anfangen, weil sie umgezogen sind, haben wir ja auch welche unter uns. Ja, vielleicht gibt es welche, die in die Ehe irgendwann jetzt dann gehen wollen oder die sich entschlossen haben, dass nur noch Flucht eine Lösung für das Weiterleben ist. Selbst wenn es das Leben kosten könnte, diesen Weg zu gehen. Vielleicht hast du dich aber auch in diesen Ferien entschlossen, dein Leben mit Jesus zu leben. Vielleicht gerade in diesen Ferien oder in diesem Urlaub. Und du möchtest ganze Sache mit ihm machen. Du hast dich Gott hingegeben, du willst die alte Schuld loswerden oder wolltest sie loswerden, ja, und hast sie jetzt am Kreuz zurückgelassen. Die Unsicherheit über das, was jetzt vor dir liegt, vielleicht auch in deiner Familie oder in deinem Umfeld, die ist vielleicht für dich jetzt groß. Die Herausforderung, die damit verbunden ist, vielleicht auch noch gar nicht absehbar. Wie soll ich das denn nur aushalten? Naja, wenn Jesus jetzt da wäre, wenn ich den jetzt einfach fragen könnte, was als nächstes kommt oder was ich jetzt tun soll, wie ich mich entscheiden soll, ja, dann wäre das bestimmt für uns alle viel einfacher. Und es ist ja gar nicht so schlecht, ein Segen für uns ist, dass wir die Bibel haben, oder? Wir können ja dort nach Antworten fragen für ganz, ganz viele Situationen. Ich glaube, dass in der Bibel alle Fragen beantwortet werden, die wir stellen können. Aber das war noch nicht immer so. Kurze Szenenwechsel. Wir lesen ja jetzt in der Zeitung schon davon, dass in Hessen das Wasser knapp wird. Das ist ja gar nichts im Vergleich zu dem, was wir draußen in der Welt für einen harten Kampf haben, teilweise ums Überleben, um Verteilen von irgendwelchen Ressourcen oder auch echter Überlebenskampf. Dabei ist ja nicht immer nur Wasser, Nahrung oder Kleidung gemeint. Auch ist manchmal die Verschiedenartigkeit von religiösen Ansichten Auslöser von Verfolgung, Verletzung oder sogar Tod. Nur, dass ihr nochmal einen ein paar Eindrücke davon bekommt, was es heißt, heutzutage zu leben. In Ägypten zum Beispiel sterben am 11. Dezember 2016 bei einem Angriff auf einen Gottesdienst, also das, was wir hier feiern, war auch so eine Veranstaltung, 28 Menschen. Oder in Traunstein in Oberbayern wird Ende April 2017 eine syrische Christin wegen ihres Glaubens auf offener Straße von einem Mann erstochen, vor den Augen ihrer Kinder. Das ist Deutschland. In Indien werden im Jahr 2008 viele Häuser von Christen angezündet und die Menschen vertrieben, einfach weil sie Christen sind. Viele Menschen auf diesem Planeten sind auch heute auf der Flucht vor Hunger, Not, Verfolgung. Oft, aber nicht immer natürlich, sind diese Menschen Christen. Aber natürlich auch in deinem Klassenzimmer oder an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft kann es schnell dazu kommen, dass du wegen deines Glaubens geschmäht wirst. Fasst man das mal zusammen und wenn ich euch frage, welches Gefühl einen in solchen Situationen überfallen könnte, wenn man an so etwas denkt, dann meine ich, dass man das oft mit Angst beschreiben könnte, mit der wir es zu tun bekommen. Durch die Unsicherheit kann sich auch noch eine große Traurigkeit oder neudeutsch vielleicht eine depressive Verstimmung einstellen. Und wie gehen wir dann, wie gehst du dann in diesen Situationen mit deiner Angst um und deiner Traurigkeit? Was machst du dann? Wo suchst du Hilfe? Die Jünger, und wir sind jetzt in Johannes 16, die durchlebten in der Passawoche, also in der Woche, wo Jesus gekreuzigt wurde, besonders aber am Abend der Verhaftung Jesu, eine ähnlich schwere Situation. Jesus sprach mit ihnen an diesem Abend ganz viel und er half ihnen, den richtigen Blick auf die Situation zu bekommen. In seinen Abschiedsreden an diesem Passahabend, aber auch schon an den Tagen vorher, hatte er ihnen gesagt, dass die Nachfolge nicht leicht sein würde. Er sagte ihnen sein Leiden, sein Sterben und auch seine Auferstehung voraus, aber das haben die Jünger damals noch nicht verstanden. Und wenn ihr jetzt die Kapitel da, wo wir gleich lesen werden, so davor durchguckt, dann werdet ihr dort die Geschichten davon finden, wie Jesus davon sprach, dass er der Weinstock ist und die Jünger die Reben. Er spricht davon, dass der Tröster kommen wird. Er spricht von Verfolgung, selbst in den Synagogen, also den geistlichen Zentren der Orte. Und er forderte sie zu einmütiger Liebe zueinander auf, sagte ihnen voraus, dass sie traurig sein würden, aber schon kurze Zeit später wieder große Freude empfinden. Wenn ich mir vorstelle, wenn du dir vielleicht vorstellst, wie du all so eine Informationsflut, so viele Punkte, die dort in dieser Zeit gesprochen wurden, wie du das verkraftet und verarbeitet hättest, so viele schwere, so viele aber auch tröstende Worte an einem Abend. Ich habe mir die Frage gestellt, womit tröstet Jesus eigentlich an diesem Abend? Was war ihm wichtig? Und wir lesen jetzt in Johannes 16 ab Vers 21. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seiner Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Überschrieben habe ich die Predigt heute mit dem Titel Nur keine Panik. Ruhe finden in schweren Zeiten. Ja, wenn wir die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, bedenken, und sicher fällt jedem von euch noch auch ein weiteres dazu ein, so könnte uns wie den Jüngern damals Himmelangst werden. Also wir haben Angst, dass wir schneller in den Himmel kommen oder vielleicht sogar an einen anderen Ort, als uns lieb ist. Ja? Oder was ist Himmelangst? Jesus vergleicht diese beschleichende Angst, weil wir uns allein und ohne Gott fühlen, mit der Angst einer Gebärenden vor der Geburt. Jetzt geht es mir wieder so, ich als Mann kann da ja nur wenig mitfühlen, aber wenn man dann das leidende Gesicht seiner Liebsten in ihren Wehen sieht, wenn man erkennt, dass es ohne chirurgischen Eingriff jetzt keinen anderen Ausweg gibt, als das auszuhalten, das sind echte Schmerzen. Das kann echte Angst sein, gerade wenn man vielleicht zum ersten Mal ein Kind bekommt. Und das ist auch echtes Leiden. Wir haben heute alle medizinischen Möglichkeiten, durch gute ärztliche Versorgung, notfalls durch den Kaiserschnitt, diese Leiden abzukürzen oder bei Problemen schnell eingreifen zu können. Aber früher oder auch heute noch in abgelegenen Gebieten dieser Welt, da sieht das anders aus. Diese Angst ist real, dass Komplikationen zum Beispiel auftreten können, hin bis zum Tod von der Mutter. Und von dieser Angst, oder das ist das Bild von der Angst, das Jesus benutzt, um die Angst der Jünger zu beschreiben. Diese Angst haben auch die Jünger. Ja, diese Angst kann man nicht einfach zur Seite schieben. Was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Aber Jesus will ja das Beispiel benutzen, nicht um Angst aufzubauen, sondern um die Angst loszuwerden. Er löst dieses Bild gleich wieder. Er sagt, diese Angst wird überwunden durch eine Sache, durch Freude. Er nimmt die Freude als Bild, ja, die Freude, die eine Mutter hat, wenn sie das Neugeborene in den Armen halten darf. Welche Freude ist das? Ja? Die Schmerzen, alle Ängste, das ist alles schlagartig vergessen. Und nicht wenige Frauen sagen schon wenige Tagen oder Wochen nach der Geburt, vielleicht geht das auch bei manchen nach Stunden, ich will noch eins. Trotz der bevorstehenden Ängste. Mein erster größerer Gedanke zum Text ist, ein schwacher Glaube fördert Traurigkeit und Ängste. Bei den Jüngern, wenn man uns die Situation anschauen, da steht latent, also das bedeutet nicht ausgesprochen oder so im Hintergrund, immer noch eine Frage im Raum. Bist du wirklich der Christus? Alles, was sie bis dahin mit Jesus erlebt hatten, bis dahin, das glich einer echten Hochzeit im Leben, ja, einer Welle des Glücks, Freude, ganz tolle Gemeinschaft. Das war so eine ergreifende, angeregte Zeit des Lernens. Und jetzt spricht Jesus über so ein Ende, das ihm überhaupt nicht behagt. Er spricht über Leiden, über Abschied. Die Jünger wollen das nicht wahrhaben. Sollte er das wirklich so gemeint haben? Die Jünger waren da echt traurig darüber. Und ich glaube, uns wäre es genauso gegangen. Und Jesus bemerkt das natürlich, wie auch nicht. Er kennt ja die Herzen. Ein schwacher Glaube. Ist es das, was die Jünger hatten? Ja, ich denke, zu diesem Zeitpunkt war das ein schwacher Glaube, denn sie waren wirklich verzagt. Ein starker Glaube hält sich fest, auch wenn man Dinge oder hier Jesus selbst nicht mehr sieht. Wartet bitte ab. Ich sage nicht, dass ich einen starken Glauben habe, dass ihr einen schwachen Glauben habt. Ich löse das alles noch auf. Ja? Ein schwacher Glaube, das ist einer, der zweifelt, der ständig neu hinterfragt, der unsicher ist, der keinen festen Grund hat. Und vielleicht oder sogar wahrscheinlich kennt jeder von uns diese Art von Glauben. Also wer das nicht kennt, einen schwachen Glauben, der darf gerne nachher zu mir kommen. Ich gebe ihm dann aus meinem Leben Beispiele, was ein schwacher Glaube bei mir ist. Es ist für mich ein Glauben wie im Gleichnis vom Sämann, wo der Samen auf den Weg fiel. Wir lesen Matthäus 13, Vers 20 und 21. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Oder aber auch, was ist auch ein schwacher Glaube, das ist der, der wie die Saat unter den Dornen nicht wachsen kann. Und dabei stehen die Dornen für die Sorgen dieser Welt. Ein schwacher Glaube ist kein Glaube, von dem wir im Hebräer lesen. Ja, da lesen wir in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist stark in den Hochzeiten des Lebens. Ja, wenn wir Wunderbares und Schönes erleben, wenn wir wie im Anfangsbeispiel zum Beispiel an unseren Sommer denken, an unsere Freizeiten, wo wir waren, vielleicht in Sigwinden oder sonst wo, wenn wir auf Konferenzen gefahren sind, wo es die ganze Zeit nur um ja, geistliche, gute Nahrung ging. Oder vielleicht, wenn wir an gute Gespräche mit anderen denken, ja, Für die Jünger waren dies so, war das so in den letzten 3 Jahren ihres Lebens. Aber ihr Glaube war trotzdem, ja, sie kannten ja noch nicht den Wiederauferstandenen. Er war trotzdem schwach. Der Glaube, den sie hatten, er vertraute auf Jesu Reden und seine Wunder. Er war aber noch nicht gegründet im Werk von Golgatha und noch nicht bestätigt durch den Heiligen Geist. Und Jesus greift jetzt diesen schwachen Glauben auf. Jesus kann auch mit diesem Glauben etwas anfangen, mit diesem schwachen Glauben. Also wenn du sagst, mein Glaube ist auch nur so stark oder so schwach wie der von den Jüngern, dann kannst du trotzdem damit was anfangen. Denn Jesus möchte auch dort mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte auch dir helfen, vom schwachen Glauben, der vielleicht durch Angst und Traurigkeit geprägt sein könnte, zu einem starken Glauben zu finden, der geprägt ist von Freude an und in Gott und von Vertrauen an Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha. Also wenn du denkst, dass du dich auf die Seite der Jünger stellst oder dass du dort stehst, wo die Jünger damals an diesem Abend stehen und deinem Glauben das Solide, das Feste, das Starke absprichst, wenn du das Gefühl hast, dass Traurigkeit und Angst größer sind als Freude und Vertrauen, dann noch ein bisschen aushalten, ja, noch ein bisschen aushalten, es gibt Hoffnung. Jesus bleibt ja hier nicht stehen, weder mit seinen Jüngern, noch mit dir, noch mit mir, noch mit uns, ja. Und die Frage ist, fühlst du dich so stark in deinem Glauben? Kannst du das vielleicht gar nicht verstehen, wie die Jünger sich überhaupt so fühlen konnten? Ja, wie es vielleicht auch einigen von uns heute geht? Na gut, dann ist dein Part zuzuhören, wie Jesus den Jüngern hilft, dann kannst du nämlich auch anderen hier helfen. Aber vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Wir wollen von Jesus auf jeden Fall lernen, denn von Jesus lernen heißt, ein Jünger Jesu zu sein. In Vers 22, wenn ihr da nochmal reinschaut, da verspricht Jesus gleichzeitig mit der Ankündigung seines Weggangs auch seine Wiederkunft. Wenn er wiederkommt, werden seine Jünger nichts fragen, denn sie werden alles verstehen. Auch wir leben heute in einer Zeit, in der Jesus ja noch nicht sichtbar wiedergekommen ist. Wir können die Jünger verstehen, denn auch wir warten auf das baldige Wiederkommen unseres Herrn. Jetzt ist die Frage, kannst du dich mehr darauf freuen, dass Jesus wiederkommt, als dass du traurig bist, dass er nicht mehr da ist? Ein zweiter Gedanke, der schwache Glaube stärkt sich durch Gebet. Wo setzt jetzt Jesus die Hebel an, um seine Jünger zu trösten? Er gibt eine Antwort, die uns so bekannt ist und die wir uns doch immer wieder neu vor Augen führen müssen. Die Antwort lautet einfach Gebet. Jesus fordert dazu auf, beim Vater im Himmel im Gebet um Hilfe zu bitten. Vers 23. Mit dem Vater ist Gott selbst gemeint. Gott, der Vater, hört auf diese Gebete. Und noch mehr, die Jünger sollen, schaut in den Text, in Jesu Namen bitten. So, als ob Jesus selber die Bitten bei ihm vorbringt. Also, wenn ein Sohn zu seinem Vater mit einer Bitte kommt, wenn mein Sohn zu mir kommt, ja, so wird ein liebender Vater auf jeden Fall auf seinen Sohn hören. Mehr als auf viele oder fast alle anderen, die da kommen könnten. Jesus fordert nun also auf, die Jünger, dass sie so zum Vater beten, als ob Jesus selbst diese Gebete, diese Bitten, aber auch diese ausgesprochenen Ängste und Traurigkeiten vor ihm ausbreiten würde. Und wisst ihr, wenn wir in Jesu oder wenn die Jünger in Jesu Namen beten sollen, dann ist das, dass es in der Familie bleibt, in Anführungszeichen. Ihr kennt das, ja? Wenn ich jetzt euch sagen müsste, also es gibt die einfache Stufe, heute Nachmittag trefft ihr den Bürgermeister, wir könnten das dann hochsteigern, ja, morgen kommt dann der Ministerpräsident von Hessen und dann übermorgen der Bundeskanzler und irgendwann trefft ihr auch nochmal einen UNO-Generalsekretär, keine Ahnung. Ihr würdet euch immer mehr fragen, was soll ich denn sagen und wie sage ich es bloß richtig? In Jesu Namen zu bitten heißt, dass es in der Familie bleibt. Da muss man sich nicht anstrengen, schön herausputzen, sich besonders höflich geben oder vor allem nach der richtigen Formulierung suchen. Da kannst du reden, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. ja, um das mal im Sprichwort zu sagen. Natürlich mit Liebe und Hochachtung vor dem anderen. Das schadet ja übrigens auch in der Familie nicht, gell? In Jesu Namen zu bitten, das heißt, sich mit Jesu Namensschild oder mit seiner Empfehlungskarte zum lebendigen, allmächtigen Gott in die erste Reihe zu stellen und ihm zu sagen, was persönlich auf dem Herzen liegt. Ja? Ich komme in Jesu Namen, er hat mich autorisiert und mir wurde gesagt, ich darf dir alles so sagen, wie er dir das sagen würde. Gehst du so zum Vater im Gebet? Jesus selbst gibt uns die Erlaubnis dazu. Er autorisiert dieses Verhalten. Und noch viel mehr, er fordert uns sogar dazu auf, jetzt endlich damit mal anzufangen. Vers 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Was Jesus also seinen Jüngern damit sagen will, ist, eure Bitten waren bis jetzt unpersönlich und allgemein, wenn ihr mit Gott spracht. Wie konntet ihr denn da überhaupt bemerken, wenn Gott eure, in Klammern, unkonkreten Gebete erhörte? Also, zunächst, bittet konkret. Und als nächstes sagt Jesus, alles, was ihr als meine Jünger in meinem Namen den Vater bitten werdet, er wird es euch geben. Habt ihr es gelesen? Er wird es euch geben, steht da. Nicht vielleicht. Und ja, wir wissen, das Gebet soll in Jesu Namen gesprochen werden. Damit ist jedes egoistische, also auf uns bezogene, jedes selbstgerechte, jedes persönlich bereichernde Gebet ausgeschlossen. Und Jesus sagt als drittes, ihr könntet noch gar nicht verstehen, was ich euch hiermit sage, denn ihr habt es ja noch gar nicht ausprobiert. Wenn du mein Jünger bist, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann bitte doch in Jesu Namen, ja, in meinem Namen, sagt Jesus, und dann wirst du eine Antwort von Gott bekommen. Aber du musst mit Gebet anfangen. Ihr Lieben, mir ist es wirklich ferne, euch zuzupredigen mit der Aufforderung, doch endlich mit dem Gebet anzufangen. Ja? Es gibt hier unter uns Beter, die mir und vielen anderen unter uns mit ihrem Gebetsleben weit, weit voraus sind. Aber wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, und ich muss mich auch natürlich ehrlich fragen, zählen wir uns zu diesen Leuten, zu diesen Betern? Zählst du dich, zähle ich mich bereits zu einem solchen Jünger Jesu, der dieses tiefe Gebetsleben mit Gott zu einem Charaktermerkmal gemacht hat? Wenn das so ist, dann dürfte dir Vertrauen und Freude in Gott nicht fremd sein. Dann sind Traurigkeit und Ängste, Hunger und Verfolgung für dich nur Bausteine in deiner geistlichen Lebensarchitektur. Sie gehören dazu, bestimmen aber nicht dein Denken und Handeln. Und nicht zuletzt in Vers 24 verspricht Jesus genau das, was den Jüngern und vielleicht auch uns fehlt. Was steht in Vers 24? Damit eure Freude vollkommen sei. Das verspricht er uns. Und schaut mal, wie Jesus in dem Text die Freude steigert. Im Vers 22, da lesen wir, euer Herz wird sich freuen. In Vers 22 steht später, niemand wird diese Freude wegnehmen. Und in Vers 24 steht, die Freude wird vollkommen sein. Was ist vollkommene Freude? Es ist für mich ein bisschen schwierig zu greifen, aber ich möchte euch diese Steigerung mal darstellen, so wie ich das verstehe. Also diese erste Freude, euer Herz wird sich freuen, das ist für mich schon dann gegeben, wenn es etwas gibt, eine kurze Freude, zum Beispiel, wenn ich wie gestern Abend ja eine Schale mit frischen Brombeeren und einem Vanillepudding dazu kriege, das war herrlich, da habe ich mich wirklich gefreut darüber. Das ist eine kurze Freude. Jesus sagt aber, dass die Freude bleibt. Damit ist das Beispiel schon mal raus, gell? Nehmen wir mal als bleibende Freude eine Hochzeitsfeier, wo es dann in die Ehe geht. Das sollte im Idealfall eine bleibende Freude sein. Und ich mache euch Mut, man kann selbst, wenn das nicht so ist, auch wieder die Freude finden. Das ist eine bleibende Freude, ja. Aber was ist jetzt dann eine vollkommene Freude? Weil wir wissen alle, eine Ehe taugt da als Beispiel nicht, weil die ist ja nicht vollkommen. Für mich ist zum Beispiel die Geschichte vollkommen, wenn jemand zum Glauben kommt. Denn wir lesen an anderer Stelle, dass niemand diejenigen aus der Hand des Vaters reißen kann. Ja, das ist eine vollkommene Freude. Und ich hoffe, dass ihr diese Steigerung auch seht, wie Jesus das benutzt, um seinen Jüngern zu sagen, diese Freude, diese letzte, nicht die Brombeerschale mit Vanillepudding, sondern das ganz Große, die vollkommene Freude, dahin will ich euch bringen. Das ist die Freude, die Jesus uns verspricht, wenn wir zum Vater in seinem Namen beten, um dort alles abzuladen, was uns bedrückt. Ist das die Freude, nach der du suchst, oder suchst du nur die Brombeerschale mit Vanillepudding? Die Freude, die ist für dich da, sie darf dir gehören. Du brauchst nicht Angst haben, dass die nicht reicht, dass die für dich nicht auch da ist. Sie geht aber immer nur über einen Weg. Und der Weg ist der da. Ihr müsst über das Kreuz gehen. Ohne über das Kreuz zu gehen, werdet ihr diese Freude nicht finden. Wer Jesus als Retter annimmt, seine Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt weiß, der darf sich Gottes Kind nennen. Der darf Gott Vater, Papa nennen. Ihr müsst nicht aufstehen. Der darf sich schon darauf gefasst machen, dass er vollkommene Freude erleben darf, egal wie schwierig die aktuellen Zeiten sind. Ist das kein Grund, den Blick zum Himmel zu erheben und Halleluja zu sagen? Ich denke schon. Ein dritter Gedanke. Der schwache Glaube braucht und sucht einen starken Halt. Ich hoffe, dass ihr mir beipflichten könnt, wenn ich Folgendes behaupte: Wenn man schwach ist, braucht man etwas, an dem man sich festhalten kann. In der Zeit der Angst oder der persönlichen allgemeinen Not, in der Krankheit und so weiter, immer sucht man nach einem Halt, mit dessen Hilfe man die Situation besser aushalten kann. Einen Halt. Das können positive Hilfen sein. Ja, wie zum Beispiel die Eltern für ihr Kind, ja, oder der Ehepartner oder die Glaubensschwester, der Glaubensbruder. Menschen, die einem zuhören, die für einen da sind in dieser Zeit. Aber vielleicht ist der Halt auch mal was Falsches. Es können falsche Hoffnungen sein. Zum Beispiel die Hoffnung, in dem Alkohol den Sanitäter in der Not zu sehen. Herbert Grönemeyer hat das gesungen, ja, als den Fallschirm und das Rettungsboot. Klammer auf, gute Beispiele für das Falsche. Auch das Festhalten an Besitz, an Menschen und Ideen können einfach nicht alles aushalten. Tja, und wenn jetzt mein Glaube, wenn jetzt dein Glaube schwach ist, woran halten wir uns dann fest? Woran halten wir uns fest, wenn es mit dem Glauben gerade mal nicht so klappt? Wohin gehen wir? Wem vertrauen wir? Wen fragen wir? Hey, nicht vergessen, wir haben etwas, das uns in diesen schweren Zeiten Kraft geben kann. Es ist die direkte Verbindung zu Gott im Gebet. Und ja, wir sind ehrlich und müssen bekennen, gerade in diesen schweren Zeiten ist doch das Gebet oft zaghaft oder vorsichtig, zurückhaltend und manchmal vielleicht sogar ungläubig. Doch Jesus gibt sich damit nicht zufrieden. Er fordert uns zu einem anderen Gebet auf. Er möchte, dass wir in seinem Namen mit dem Vater reden. Hat Jesus einmal zaghaft, vorsichtig oder ungläubig gebetet? Wir sollen uns als Gesandte Jesu ausgeben und in seinem Namen bitten. Wenn der Botschafter eines Landes, ja, bei der Regierung vorspricht, so wird sein Wort für das gehalten, für bare Münze, und es hat im Prinzip das gleiche Gewicht, wie wenn jemand von der Regierung persönlich vorbeikommen würde. Jesus möchte also, dass wir nicht nur in seinem Namen beten, sondern auch, dass wir unser Gebet direkt an Gott, den Vater, richten und so sprechen, als würde Jesus es selber sagen. Ich wiederhole mich. Jesus verspricht uns, dass wir gehört werden. Wir dürfen in unserer menschlichen Schwachheit bis ganz vorne zum Thron Gottes kommen, weil Jesus uns von unseren Sünden gereinigt hat und Gott in seiner Heiligkeit uns annehmen kann. Gott hat uns nicht nur gemacht, er hat uns nicht nur das Leben geschenkt. Nein, er will ebenso unser himmlischer Vater sein. Und wenn ich euch frage, was ist die herausstechendste Eigenschaft eines Vaters gegenüber seinem Kind? Ein guter Vater, der liebt seine Kinder. Und Jesus betont das hier auch. Ja? Das Vaterbild ist kein anderes als das, was wir haben im Vers 27. Der Vater selbst hat euch lieb, steht da. Könnten wir uns für unseren schwachen Glauben einen stärkeren Helfer vorstellen? Und genau das hatte Jesus ja seinen Jüngern gesagt. Aber die sind so wie wir, gell? Die taten sich so schwer im Begreifen. Sie verstehen das einfach nicht. Sie können das einfach nicht anwenden. Sie wollen das alles ganz, ganz, ganz genau wissen. Sie beschweren sich so ein bisschen bei Jesus, ja? Warum redest du die ganze Zeit in so abstrakten Bildern? Warum predigt der heute die ganze Zeit so abstrakt? Das hat ja mit mir nicht so richtig was zu tun. Sie wollen nicht diese Bildrede. Sie wollen konkrete Antworten, keine allgemeinen. Sie wollen, damit könnten wir uns ja mit ihnen wirklich auch wieder identifizieren, weil wir wünschen uns doch auch oft, dass es doch so ganz konkret in die Situation reinspricht. Sehnst du dich auch manchmal danach, dass Gott dein Gebet auf drei Arten beantwortet? Sofort, wie wir uns das vorstellen, und vollständig. Ja, so soll unser Gebet am besten beantwortet werden, oder? Sofort, wie wir uns das vorstellen, und vollständig. Aber dürfen wir das von Gott erwarten? Dürfen wir das ihm überhaupt zumuten? Er, Gott, der Vater, hat uns lieb. Er hat dich lieb. Er ist Allwissen über unser ganzes Leben. Und weil auch wir ihn lieben, dürfen wir ganz sicher sein, dass er uns mit seinem Handeln, mit seinen Entscheidungen nie letztlich enttäuschen wird. Auch wenn der Moment mal ganz anders aussehen kann und wird. Ein letzter Gedanke aus dem Text. Nicht nur wir fühlen uns in unserem Glaubensleben manchmal so schwach. Ja, auch Christus kennt Schwäche. Schwach sein, sich schwach fühlen, nach Antworten suchen, das sind alles Zustände, die nicht nur uns persönlich betroffen haben oder betreffen könnten. Auch Christus hat in seiner Schwachheit für uns gelitten. Am Kreuz hat er letztendlich diese Schwachheit der ganzen Welt auf sich genommen. Unsere Schwachheit gegenüber der Sünde, sie hat ihn geschwächt, sogar bis zum Tode. Aber am dritten Tag ist er auferstanden, in neuer, menschlich unbekannter Stärke ist er vom Tod wieder auferstanden. Wir erinnern uns, die Jünger, die stehen in einer ganz, ganz großen Unsicherheit. Sie wissen nicht, sie können nicht ahnen, was noch alles in kürzester Zeit auf Jesus und auf sie zukommen wird. Seine Andeutungen und seine Gleichnisse verstehen sie nicht. In Vers 28 spricht Jesus jetzt noch einmal offen aus, was er in der letzten Zeit immer wieder angekündigt hatte. Die Jünger sagen, ja, jetzt, mit diesen Details, ja, jetzt können wir glauben. Das sagen sie über sich selber. Aber Jesus antwortet scharf. Er sagt, euer Glaube, der laut eigener Aussage jetzt ganz stark ist, ja, er ist doch nicht mit weniger Zweifeln behaftet als vorher. Jesus macht deutlich, dass die Jünger auch jetzt nur ein Lippenbekenntnis haben und sich in der direkt anschließenden Verfolgung alle zerstreuen werden. Seht ihr das? Sie sagen, ja, jetzt ist alles gut, jetzt hast du ja deutlich gesprochen, und nur ein paar Stunden später laufen sie alle fort. Jesus selber muss sich trösten in seiner Schwachheit, weil seine Freunde ihn verlassen haben, dass der Vater wenigstens allein bei ihm bleiben wird. Bis hin zum Kreuz, wo Jesus schließlich dann ganz allein sein wird. Einmal mehr wird hier deutlich, dass Jesus in seiner größten Not und in seiner allerschwersten Stunde alleine war. Ja, er konnte sich noch nicht einmal auf seinen Vater stützen, da dieser sich von ihm in der Todesstunde abgewendet hatte. Wenn ein Mensch von Gott verlassen war, dann Jesus. Doch genau darin lag doch die Stärke seiner Tat. Jesus, er allein nahm diese Gottverlassenheit auf sich, damit du und ich nicht mehr in der Gottesferne in Ewigkeit bleiben müssen. Die Jünger, die waren damals noch nicht so weit. Sie haben das einfach nicht verstanden. Sie hatten auch damals noch nicht den Heiligen Geist. Und natürlich müssen wir uns auch fragen, wie weit ist es denn jetzt mit unserem Glauben her? Was halten wir aus? Woher kommt denn jetzt unser Friede? Für mich ist ganz wichtig, euch und mir zu sagen, ja, Zweifel sind normal. Jeder erlebt in seinem Glaubensleben dunkle Stunden. Du brauchst deswegen nicht denken, dass du vom Glauben abgefallen wärst oder dass du gar keinen Glauben hättest. Glaube nicht dieser Lüge Satans. Jesus tröstet die Jünger und er sagt ihnen, dass sie Frieden in ihm haben werden und dürfen. Weil er weiß schon jetzt, dass er, Jesus, über allen Sorgen und Nöten der Welt steht. Er hat diese Welt überwunden. Er lässt sich nicht von den Umständen beeinflussen oder ausbremsen. Auch nicht in der schwersten Not, Angst oder Verfolgung. Ich bin total erstaunt darüber, wenn man sieht, wie Jesus kurz vor seiner schwächsten Stunde noch so ausreichend Kraft hatte, um seinen Schülern, um seinen Jüngern weiterzuhelfen. Er hatte damals genug Kraft, er hatte gestern genug Kraft, er hat heute genug Kraft und auch für morgen hat er Kraft, um uns allen weiterzuhelfen, aufzuhelfen. Wenn man die Rede von Jesu mal sich anschaut, und sie geht ja hier im Johannes über mehrere Kapitel, dann möchte er dort nicht in erster Linie Angst erzeugen, weder bei dir noch bei seinen Jüngern. Er erzählt ja keine Horrorgeschichten, damit sie sich fürchten, damit sie Angst haben vor dem, was auf sie zukommt. Er sagt ihnen die Wahrheit. Und warum? Auf dass sie in ihm Frieden haben. Frieden haben. Nicht auf dass ihr Angst habt vor dem, was kommt, sondern dass ihr in mir, sagt Jesus, Frieden habt. Frieden, den man sonst nicht finden wird. Frieden, wenn alles andere am Untergehen ist. Frieden, wenn nur Unsicherheit, Gleichgültigkeit, Angst, Sorgen und so weiter uns den Schlaf rauben wollen oder uns ans Leder, also ans Leben gehen. Und das alles mündet ein in dem bekannten Satz, der auch schon einmal 1992 die Jahreslosung war: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist wahr, wir haben auch als Christen manches Mal Angst. In dieser Zeit und in dieser Welt und mal weniger und mal mehr, mal beherrschbar die Angst und mal überfordernd. Aber diese Angst braucht uns nicht verzweifeln lassen. Diese Angst ist ja besiegt, ein für alle Mal. Die Angst. Vor was haben wir eigentlich Angst? Vor was habt ihr Angst? Vor Verlust? Oder vor Schmerz, vor Strafe oder Gefängnis, vor Stress oder vor dem Tod? Jesus hat die Angst von allem besiegt. Und wie? Er hat alle Schuld am Kreuz bezahlt. Es gibt keinen Tod mehr, keinen ewigen Tod mehr in Christus. Und damit gibt es auch nichts mehr, vor dem wir alle letztlich Angst haben müssen. Wir müssen das lernen. Wir müssen das wirklich lernen, dass nicht alles, was wir für beängstigend halten, es letzten Endes auch sein wird. Wisst ihr, was Lernen heißt? Lernen heißt für mich verstehen, also verstehen, wiederholen, verinnerlichen, anwenden. Lernen heißt, ich muss es überhaupt erst mal hören, ja? Ich brauche diese Botschaft und deswegen haben wir auch den Auftrag, rauszugehen und anderen Menschen ihre Angst zu nehmen, indem wir ihnen von Jesus weitersagen und sagen, es gibt jemanden, der diese Angst besiegt hat. Wiederholen, das müssen wir immer wieder tun, auch für uns selber, weil wir haben nicht, wenn wir etwas einmal gehört haben, schon alles verstanden. Verinnerlichen, das bedeutet, wir müssen auch sehen, dass wir das wirklich zu unseren eigenen Gedanken machen. Wenn uns jemand fragt, hier, wie gehst du mit deiner Angst um? Wie kann ich denn meine Angst besiegen, dass wir da nicht erst lang kramen müssen, sondern dass wir sagen, hier, ich kann dir da diesen Trost geben. Anwenden heißt auch für uns selber, dass wenn wir Angst haben, dass wir lernen, zu Gott zu kommen im Gebet. In Gottes Herrlichkeit wird von der heutigen Angst genau 0,0% übrig bleiben. Tja, was tröstet mich? Wer tröstet mich? Ich wünsche mir für uns alle, dass ihr sagt, ja, ich gehe zum Vater, um dort Halt zu finden und Trost. Ja, ich werde auch künftig weiter oder neu in Jesu Namen beten, um dem Gebet einfach ja, mehr Nachdruck zu verleihen. Oder traust du dich das nicht, in Jesu Namen zu beten, weil du merkst, dass deine Gebete vielleicht noch nicht so sind, wie Jesus sie sprechen würde? Auch dann sollten wir überlegen, wie sieht unser Gebet aus? Der Blick auf Jesus, auf das, was er getan hat, auf seine Macht, das ist doch das, was mich frei macht von allen Zwängen, Ängsten, Nöten, die um mich rum sind. Er hilft mir dabei, das auszuhalten. Angst, ja, sie gehört zu unserem Leben. Und die Antwort darauf lautet Gebet zu Gott, Trost tanken aus Gottes Wort und warten auf Jesus. Mit dem Heiligen Geist zusammen im Glauben wachsen, aushalten, durchhalten. Ihr seht, es gibt also keinen Grund zur Panik. Panik ist kopflos, verstandlos und manchmal auch hirnlos. Ja, irgendetwas zu tun, nur damit etwas getan wird. Aber es hilft meistens nicht. Es gibt keinen Grund zur Panik, der uns als Christen kopflos machen müsste. Vertrauen wir auf Gottes Handeln. Dabei ist Vertrauen unser Teil. Das Handeln dürfen wir in unserer Angst getrost Gott überlassen. Und für diese Gewissheit, da dürfen wir auch gerne heute beten. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Und wer kann, möge dazu aufstehen.